So, ja, herzlich willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session. Heute ein ganz besonderer Gast aus der traditionellen Finanzwelt, Adriano Lucatelli. Sehr schön, bist du da. Professor, also wirklich von der akademischen Seite her, eine sehr renommierte Person und auch eine langjährige Karriere im Top-Management einer der größten Banken der Welt, der UBS. Und mittlerweile jetzt Startup-Unternehmer, hast deine eigene Firma gegründet, Deckard Finance, wollen wir auch noch mehr hören. Da geht es vor allem um Sparen, Vorsorge, Vermögensverwaltung. Bitte stell dich doch noch kurz vor, aber vielen Dank, bist du da.
Ja, danke dir, Julian, für die Gelegenheit. Es macht Spaß, mit dir zu diskutieren, auch außerhalb dieses Podcasts. Ich habe eine traditionelle Karriere gemacht, habe in den USA studiert, bin dann zurück in die Schweiz gekommen, habe mich, wie das in meiner Generation normal war, bei einer Großbank, damals die Credit Suisse oder die SK, gemeldet, wurde angestellt und dann habe ich da wie tausende andere eine ziemlich normale Bankkarriere gemacht. Ich bin immer der Universität, der akademischen Welt verpflichtet geblieben. Ich habe mich immer sehr interessiert, was dort läuft, die neuesten Entwicklungen, auch in Ökonomie, politischen Ökonomie, wo ja Bitcoin sehr perfekt reinpasst. Und deswegen habe ich dann auch als Dozent 6 Jahre an der Uni Zürich über internationales Finanzwesen und International Public Finance gelehrt. Ich bin seit 13 unabhängiger Vermögensverwalter, aber auch Unternehmer. Ich habe verschiedentlich investiert und danach wieder erfolgreich ausgestiegen und jetzt mit einem Robo-Advisor unterwegs, unabhängig, und das macht Spaß, weil es gibt andere Einblicke.
Also eigentlich auch ein Technologieunternehmen, wo eben Bitcoin eben jetzt in der ganzen Fintech-Szene, also du bist jetzt eigentlich in der Fintech-Szene unterwegs mit Deckard, RoboAdvice, eben Fintech. Und da ist ja Bitcoin auch ein großes Thema und deshalb wurdest du auch schon verschiedentlich angesprochen, öffentlich in den Medien. Und ich weiß genau, als wäre es gestern gewesen, wir haben uns damals noch nicht gekannt, aber also ich habe dich natürlich gekannt aus den Medien, aber du mich nicht. Und ich war damals schon in der Bitcoin-Szene unterwegs und dann kam diese Headline, ich weiß nicht mehr, es wurde in allen Medien breitgeschrieben. Ich glaube, ich habe es bei Finnews gelesen oder so, der größten Schweizer Finanzplattform. Genau. Und da hat der Lucatelli gesagt, Bitcoin, der Wert von Bitcoin tendiert zu null. Kannst du das kommentieren? Bist du immer noch dieser Meinung? Was war die Argumentation dahinter damals und was hat sich vielleicht jetzt geändert, 4 Jahre später?
Gut, ich kam von der Idee, wie die meisten Bitcoin-Investoren, dass wir hier über ein Zahlungsmittel sprechen, Payment. Und da habe ich gesagt, wenn man Bitcoin als Währung betrachtet und diese Währung nicht durch etwas Werthaltigem, nicht unterlegt wurde, Gold oder was auch immer, dann hat Bitcoin als Währung keinen intrinsischen Wert und wird dann wie der Schweizer Franken, Fiatgeld, Dollar sehr stark, Euro hochinflationär, ihren Wert verlieren und so wird das auch bei Bitcoin sein. Das wurde mir sehr stark angelastet. Ich bin immer noch dieser Meinung, dass das der Fall ist. Ich frage mich aber, ob es heute noch richtig ist, den Bitcoin als Währung zu sehen. Und wie bei einer Innovation, die man mal startet, weiß man nicht, in welcher Form man dann diese Innovation auch braucht. Und so war es ja als Experiment, was Bitcoin ist, zum Teil immer noch, halt auch gewesen, dass man gesagt hat, seine Währung hat sich zu stark auf dieses Thema oder hat den Bitcoin zu stark als Währung definiert. Und in der Zwischenzeit hat sich der Bitcoin heimlich zum digitalen Gold, zum Wertspeicher entwickelt, gemausert. Und das zu gutem Recht, weil es ist limitiert. Es lässt sich gut speichern und macht auch oder ergibt Sinn, dann diesen Bitcoin als Asset dann, nicht als Währung, sondern als Asset, dann auch in die Portfolios einzubauen. Und dann sind wir in einer anderen Diskussion. Dann kann man weiterhin sagen, er hat keinen intrinsischen Wert, das hat Gold auch nicht. Mhm. Aber es ist ein Safe. Und das zeigt sich, dass schon nur durch die Massenadoption, also würde niemand Bitcoin brauchen, dann würde ich ein Ende sehen. Mhm. Aber dieser Punkt ist schon längst überschritten. Mhm. Und das muss man jetzt einfach akzeptieren. Man muss es nicht halten, Bitcoin, aber man muss es akzeptieren, dass heute die Welt den Bitcoin akzeptiert und adoptiert hat. Mhm. Und mit dieser Realität muss sich jeder traditionelle Banker auch auseinandersetzen. Mhm. Mit den traditionellen Gefäßen wie Vorsorge, Pensionskasse, freies Sparen. Und das finde ich so spannend. Mhm. Und da habe ich meine Meinung klar geändert. Mhm. Nicht bezüglich Währung, sondern als Wertspeicher, als digitales Gold. Mhm. Und in diesem Sinn verfolge ich die Entwicklung extrem gerne.
Ja, absolut. Also ich meine, genau was du sagst, es ist natürlich auch sehr viel passiert. Eben du hast jetzt die Größe und sagst, du hast deine Meinung geändert, aber es ist eben auch sehr viel passiert im ganzen Narrative von und auch in der Szene. 2017 war einfach etwas, war vieles noch anders. Die Adoption war nicht so weit fortgeschritten und eben es war auch noch eher dieses ursprüngliche Spirit, dem Traditional Electronic Cash System war das ja eigentlich ursprünglich angedacht. Aber seit 2017 haben wir, glaube ich, jetzt wirklich auch den Fortschritt gemacht und gesagt, hey, es zumindest noch ist Bitcoin nur in Anführungszeichen eine Wertspeicherung. Aber vielleicht entwickelt sich es ja weiter, eben wenn dann die Wertspeicherung plötzlich, wenn die Volatilität sinkt, und das sinkt es ja mit jedem Jahr, wenn dann irgendwann die Stabilität da ist, und das ist aber bei Gold ja auch so, dass die Volatilität hoch war, und irgendwann geht es dann von Store of Value to Medium of Exchange und to Unit of Account vielleicht. Aber aktuell hat sich, glaube ich, wirklich auch die Bitcoin-Szene sehr mit diesem Digital Gold und Gold 2.0 Narrative angefreundet. Ja. Und das ist das, was viele eben jetzt auch von der traditionellen Welt, glaube ich, akzeptiert haben, dass das eben, wie du sagst, auch Sinn machen kann als Teil eines Portfolios wie Gold oder eben als langfristige Spartechnologie wie eben auch Gold. Und du glaubst jetzt also wirklich daran, dass Bitcoin zum Beispiel auch Gold ablosen könnte oder einfach komplementieren könnte in einem traditionellen Aktienportfolio zum Teil und sogar vielleicht Teil von einem langfristigen Vorsorgeplan, wie zum Beispiel eben eine dritte Säule, die ihr ja auch anbietet mit Deckard. Wo siehst du da den Platz, die Position von Bitcoin?
Ich sehe Bitcoin als etabliert und als Digital Gold etabliert. Ich denke, dass die jüngere Generation, die digital aufgewachsen ist, so wie du, die Bitcoin kennengelernt hat, vielleicht diese Hemmschwelle auch gar nicht hat, Angst, oh, was ist das, oh, Technologie, ja, da weiß ich nicht, wie das funktioniert, dass die bei der jungen Generation nicht vorhanden ist, diese Angst. Und man darf auch nicht vergessen, dass die jüngere Generation in eine Welt hineingewachsen ist, die, sagen wir mal, wirtschaftspolitisch ziemlich aus allen Fugen geraten ist. Negativzinsen hätte ich nie gedacht, dass ich sowas erlebe. Also eigentlich hätte man viele Lehrbücher aus der Ökonomie, Bewertung mit Risk-Free bei Null aufhört, Bewertungstheorien, Modelle, dass die nichts mehr taugen und das halt dann, dass die kritische Haltung gegenüber dem etablierten System vorhanden ist, das glaube ich eben auch, dass dieser Narrativ der jungen Generation sagt, du, ich will da etwas Nachhaltigeres haben, etwas Stabileres, etwas, das sich außerhalb der Machtzentren entwickelt, das hat einen Appeal. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch als liberaler, zum Teil libertärer Bürger. Ich gehe davon aus, dass aus diesem Grund über Zeit Gold stärker verschwindet und ersetzt wird von Bitcoin. Mhm. Das sehe ich. Es wird weiterhin Leute geben, die das nicht haben wollen. Aber es ist nicht mehr ein Tabu. das wird kommen. Mhm. Und gerade in der freien Vorsorge, was die dritte Säule in der Schweiz ist, wo man für sich selber, fürs Alter spart, steuerbegünstigt, dass es heute nicht mehr nachvollziehbar ist, dass solche Gefäße keine Bitcoin-Beimischung haben kann. Das ist aus liberaler Sicht nicht vertretbar.
Ist das heute so, dass das Pensionskassen und Vorsorge Fonds wie eben dritte Säulen und so weiter nicht dürfen. Die dürfen keine Bitcoins.
Im Moment ist es so, dass die freie Vorsorge, das 3a keine und auch die Freizügigkeit darf. Also die Freizügigkeit ist das PK-Geld, das man mal aus der PK rausgenommen hat, weil man nicht mehr arbeitet, eine Babypause hat, im Ausland ist, dass diese Gelder keine Kryptowährungen haben dürfen. Das ist gerade in der freien Vorsorge nicht nachvollziehbar. Was ist die freie Entscheid jeder Bürgerin und jedes Bürgers, zu sagen, wie viel ich haben will? Dass man vielleicht die Leute davor abhalten sollte, motivieren sollte, nicht gerade alles in Bitcoin reinzuwerfen. Ich sage jetzt Bitcoin ganz bewusst, weil ich finde, das ist jetzt der Brand, das ist jetzt das Produkt und an dem soll man sich halten. Alles andere würde ich persönlich und tue es auch die Ende davon lassen, obwohl ich jetzt vielleicht Krypto-Freunde, die gerne Fonds mit einer breiten Diversifikation wünschen, beleidigen. Aber ich finde, bei Bitcoin soll es bleiben. Bitcoin hat sich bewiesen, wir haben Datenreihen, wir können rechnen, welchen Einfluss auf das Risiko oder auf die Erträge es hat. Und es wird immer klarer werden, dass eine Beimischung durchaus Sinn ergibt. Mhm. Nicht für jeden, aber es muss möglich sein. Man muss es aus dieser Ecke rausholen und sagen, es gehört jetzt auch an den großen Tisch. Mhm. Es ist nicht mehr am Kindertisch nebenan, sondern Bitcoin darf jetzt auch an den großen Erwachsenentisch im Sali beim Leuen irgendwo mitessen. Mhm. Und das war eine Leistung. Das hätte man vor 5 Jahren nicht geglaubt. Mhm. Hätte ich auch nicht geglaubt, ganz ehrlich. Mhm. Heute muss ich sagen, es ist eine Realität, die es zu respektieren gibt.
Mittlerweile investieren ja eben auch nicht nur irgendwie Tech-Freunde oder anonyme Internetkreise, wie das eben vor allem so war noch vor 2017, und oder halt einfach nicht qualifizierte Investoren, kleine Retail-Investors, die da irgendwie Gambling machen wollen, wie das im 2017 so war, sondern mittlerweile investieren halt wirklich Hedgefonds, Institutional Investors, Großbanken weltweit und sogar bis zu eben Top 100 oder 500 Companies wie Tesla oder eben sogar schon Nationen wie El Salvador und so weiter. Also das heißt eben, wie du sagst, oder, dass Bitcoin jetzt wirklich eine Adoption hingekriegt hat. Und wir sind natürlich, das ist bekannt bei Relay, genau der gleichen Meinung, dass eben alle anderen Kryptowährungen, vielleicht gibt es hier und da mal eine gewisse Daseinsberechtigung, aber als Tech-Startup und dass der ganze Kryptomarkt eigentlich wirklich ein Venture-Capital-Markt ist. Da kann, wenn man sich dabei wohlfühlt und viel Risiko einnehmen will, kann man da mal in irgendwie ein Ethereum oder Solana investieren, wenn man das Gefühl hat, dass das große Tech-Services geben wird daraus, wie das nächste Amazon, Google und so weiter. Kann aber dann auch genauso gut sein, dass man genau diesen Player nicht erwischt und das alles auf Null geht. Ja. Oder man kann auch in Shiba Inu investieren, weil man das Gefühl hat, das wird das nächste Meme-Coin, Dogecoin, whatever, das gefeiert wird von Instagram-Influencers und deshalb hochgeht. Kann man alles machen, ist schön und gut. Ja. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Aber das ist einfach hoch, hoch spekulativ. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich, wie du sagst, sinnvoll, wenn man über Sparen spricht und Wertanlage spricht, dass man eigentlich nur über Bitcoin spricht und das klar trennt. Und du sagst jetzt eben, Bitcoin hat den Weg eigentlich gefunden, muss natürlich noch etwas, ein paar regulatorische Hürden übersteigen, damit man das eben wirklich dann in der dritten Säule haben kann. Du selbst sagst aber jetzt eben, du hast bereits eine Sparstrategie, die Bitcoin auch beinhaltet. Wie machst du das?
Nein, wir haben es jetzt noch nicht. Es ist bei uns auf der Agenda. Mhm. Wir haben mit der ZHAW, das ist die Zürcher Universität für angewandte Wissenschaften, in Winterthur haben wir eine Vorstudie erstellt, die sich diesem Thema widmet.
Okay.
Beimischung in die Vorsorge. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen, noch tiefer das analysieren, weil ich glaube, die Zeit ist jetzt reif. Man muss die Bürger auch ein bisschen ernst nehmen und auch in die Verantwortung, die jeder Bürger, jede Bürgerin hat, respektieren. Und wenn jemand Bitcoin in der Vorsorge will, dann muss man das akzeptieren. Und ich sage Bitcoin wie du auch, nicht die anderen. Und ich vergleiche es halt auch immer wieder mit Rohstoffen. Oder? Du kannst Gold haben, das kennt jeder, weil der Preis schwankt, man sieht es am Fernsehen, aber es gibt andere, wie seltene Erde, Öl, Platin, Kupfer und so weiter, die verfolgt der Retail-Kunde, die Privatperson nicht. Mhm. Und genauso wird es bei den Kryptowährungen sein. Da wird über Bitcoin gesprochen, du wirst da am Fernsehen diese Preisveränderungen sehen. Und wer dann irgendwie noch etwas Kupfer oder Ether haben will, der kann es, aber das gehört für mich nicht mehr ins Portfolio. Ich sehe es wie du, das ist Venture, das ist Hedgefonds dein und beim Bitcoin, der sitzt jetzt am großen Tisch und der gehört ins Portfolio, wenn das jemand wünscht. Und es gibt jetzt genug Datenreihen, die das belegen. Ich würde nicht 30% nehmen, aber es gehört einen Teil rein. Würde ich bei Gold auch nicht machen.
Ja.
Ich würde auch nicht 30% UBS in ein Portfolio nehmen. das muss man auch breit. Und deswegen glaube ich, werden wir als traditioneller Anbieter, obwohl Fintech, nicht drum herum kommen, diesem Kundenwunsch zu entsprechen, werden das auch machen.
Und da seid ihr wirklich eigentlich auch Pioniere. Du bist eigentlich ein Pionier, du kommst eben aus der traditionellen Finanzwelt und hast jetzt diesen Gedankengang, diese Entwicklung gemacht und bist auch eben öffentlich jetzt rausgegangen und sagst, du findest das Bitcoin auch im ganzen makrowirtschaftlichen Umfeld eine Daseinsberechtigung hat. Kannst du noch kurz, das hast du eben vorhin auch schon angesprochen, ich würde gerne mal noch die Einschätzung von wirklich einem Wirtschaftsexperten, akademischen Wirtschaftsexperten hören, was da makroökonomisch aktuell genau abgeht. Weil ich persönlich habe auch Wirtschaft studiert, Master und so weiter, natürlich nicht Professor, aber immerhin in so ein Grundverständnis. Und ich habe das ehrlich gesagt schon im Studium, und das ist bei mir jetzt so 7, 8 Jahre her, ich habe das schon da nicht so ganz verstanden, wie das langfristig gehen soll mit diesen Zinsen, die immer runtergehen und jetzt mittlerweile sogar Negativzinsen und dabei aber steigender Inflation. Ja. Und wie soll das, Gelddruckerei und irgendwie ist kein Gold mehr hinter den, mit dem Goldstandard verstehe ich, wie das alles funktionieren kann, aber seit den 70er Jahren haben wir das auch nicht mehr und es ist einfach, das Money Supply ist einfach free floating und irgendwie ist das für mich immer ein Kartenhaus gewesen und es wird immer schlimmer und ich habe wieder das Gefühl, dass das Kartenhaus wackelt und die ersten Karten fallen schon um. Ja. Aber wie kann es sein, dass wir wir haben jetzt in den USA haben wir 6% Inflation und früher, das hatten wir jetzt für 30 Jahre nicht. Letztes Mal 1991 oder 1992, als ich geboren wurde. Und damals, habe ich mir sagen lassen, hatte man aber auch noch viele Zinsen. Also dann hatte man positive Zinsen bis zu 8%. Und dann bist du netto immer noch als Sparer positiv. Wenn du 8% Zinsen hast und 6% Inflation, bist du netto immer noch okay.
Wobei aber das ja ungefähr ein Wash sein sollte.
Okay, sollte ungefähr
gleich
sein.
Aber
jetzt haben wir 6% Inflation wieder, aber minus 1% Zinsen. Und das verstehe ich nicht. Wie
ordnen du das? Da kommen so viele Faktoren rein und die Zentralbanken haben so viel falsch gemacht, dass man fast keinen Ausweg mehr findet. Ich wüsste nicht, wie die Schweizerische Nationalbank je diese Fremdwährungsreserven zurückfahren könnte. Das geht gar nicht mehr. Also am besten würde man das wahrscheinlich ehrlicherweise rausnehmen. Das Parlament spricht einen Kredit, nimmt Geld auf für das, über Bundesanleihen, kauft diese Währungsreserven und behandelt das als Staatsfonds. Weil es ist unwahrscheinlich, dass dieses Geld jemals als Steuerungselement für die Geldpolitik gebracht werden wird. das ist vorbei. Das verstehen die Leute einfach auch nicht mehr. Manchmal muss man etwas durchseuchen, eine Rezession akzeptieren. Rezession ist zwar einschneidend und für viele Menschen dramatisch, auf der anderen Seite als Gesamtland, als Gesamtbevölkerung, das Gesundschrumpfen tut auch gut. Es wird auch noch Innovation gefördert. Hingegen so mit tiefen Zinsen werden Zombiefirmen am Leben erhalten. Die Reichen werden noch reicher, die das Glück hatten, in reale Werte wie Häuser oder Aktien im weitesten Sinne oder Gold einzusteigen. Junge Menschen haben diese Chance gar nicht mehr. Und der einzige Ausweg daraus ist eben zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich habe ein Verständnis dafür, dass sie sagen, ich steige aus diesem System und arbeite in Bitcoin, außerhalb dieses manipulierten, politisch sehr, sehr stark beeinflussten Systems. Das Geldsystem ist völlig am Boden. Es ist alle Textbücher, Lehrbücher, die man gelesen hat an der Uni, wie du das auch machen musst, das kannst du jetzt aus dem Fenster werfen, weil es stimmt einfach nicht mehr das, was man geschrieben hat. Das ist etwas, was man als Politiker, die verstehen das natürlich auch nicht, aber als Politiker oder Politikerin einmal hinstehen müsste und sagen, wisst ihr was, wir haben ein fucked up system, sorry my French, das ist nicht mehr nachhaltig bewirtschaftbar. Wir sehen, unsere nächste Generation, nicht ich, deine, die nächste, wir machen da nicht mehr mit. Wir brauchen einen Restart. Wie der gelingen sollte, weiß ich nicht. Aber etwas weiß ich, dass dieses System, das wir kreiert haben, meine Generation mitgestaltet haben, weder fair ist, was hat die Reichen noch reicher, massiv reicher gemacht. Es ist nicht fair, weil du hast Geldentwertung über Inflation, kriegst aber nichts dafür. Also es ist ein Riesenunterschied nochmal. Hast aber als junger Mensch noch nicht das Geld, um große Häuser zu kaufen. Das Einzige, was du hast, ist der Bitcoin. Wo du dank dieser Recheneinheit von 8 Kommastellen du auch sehr, sehr klein investieren kannst. Mhm. Und wenn die Bitcoin-Szene schlau ist, dann würde sie die Gebühren runtertun, damit die wirklich wenig Geld investieren, 20 Stutz pro Woche, 10 Stutz, sagen, ich verzichte auf den Starbucks-Coffee und investiere das jeden Tag, nicht durch die zum Teil hohen Gebühren enteignet werden. Mhm. Wenn das die Bitcoin-Community schafft, und das machst du hast ja die Gebühren massiv reduziert, auch in deiner App, und neu lanciert, Kompliment, okay. dass so den jungen Menschen geholfen wird, das Geld auch in kleinen Tranchen in Sicherheit zu bringen. Mhm. Nicht alles, weil man muss ja noch leben, aber dass man sagt, ja, ich kann es mir nicht mehr leisten, ein Haus in Zürichberg zu kaufen. Ich kann es mir nicht mehr leisten, ein Kilo Gold. Wo tue ich es denn hin? Ich kann keine Lind und Sprüngli-Aktie zu über 100.000 leisten. Mhm. Was haben Sie dann noch als Wertspeicher? Nichts, außer dem Bitcoin. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb ich Verständnis habe für junge Menschen, die sagen, hey, stop it. Restart, das geht nicht mehr so weiter. Und das kann ein erster Versuch sein, weil das System, das wir heute haben, kann so nicht weitergehen. Und das ist auch gesellschaftlich sehr gefährlich, was wir hier produzieren. Deswegen diese Demonstrationen, die Wut, die Unzufriedenheit, die sich an kleinen Sachen entzündet. Mhm. Warum? Wir haben ein Geldsystem, das keines mehr ist.
Mhm. Das ist wirklich hochinteressant, das wirklich auch mal von einem Experten zu hören, weil eben ich und die viele in der Bitcoin-Community haben so diese irgendwie Ahnung, dass das so ist, dass das Geldsystem wirklich kaputt ist und propagieren das halt auch, aber niemand von uns hat eben diese 30 Jahre Erfahrung im Finanzsystem und eben den akademischen Abschluss dazu und so weiter. Und das ist wirklich einerseits hochspannend, aber andererseits auch beunruhigend.
Ja, es ist beunruhigend, aber ich meine, was in sagen wir, Schwellenländern passiert ist doch genau das. Sie trauen, wo ist die Bitcoin-Adoption hoch? Genau in Ländern, wo grassierende Inflation herrscht. Wo,
in El Salvador
wo die,
und so weiter.
Ja, da kannst du in verschiedene Länder,
Nicaragua,
überall hingehen, die nicht jetzt, ich meine, in der Schweiz leben wir ja noch in, noch fast in einer schönen Welt, aber auch hier, ich meine, wir müssen uns nicht täuschen lassen. Das, was wir da anhäufen in der Nationalbank, das ist nicht nachvollziehbar und das ist auch Geld per Knopfdruck. Mhm. Und das ist ja das Problem. Man kann einfach das Problem mit der Kopiertaste kurzfristig überbrücken, aber langfristig führt das zu einer Enteignung der Sparer, der kleinen der Leute, die jeden Morgen arbeiten gehen, junge Menschen, die noch nicht viel verdienen, Familien, die nicht viel verdienen oder noch nicht so viel verdienen, die sind die Gelackmeierten. Und das muss man lösen. Und wenn das nicht aus der politischen Situation oder der Politik, aus dem traditionellen Politikbetrieb gemacht wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen, wie in El Salvador und anderen Ländern, sagen, nee, sorry, ich suche mir die Lösung selber. Früher war das der Dollar in Argentinien, heute ist es halt der Bitcoin. Und das gilt es zu akzeptieren und ernst zu nehmen, statt zu verteufeln oder verbieten, wie es die chinesische Regierung macht. Das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung, oder? Wenn man etwas verbietet, dann hat man keine Argumente mehr.
Ja.
Und das ist immer das Schlechteste, was man machen kann. Ja, nicht verbieten, weil dann gibt es die andere, das ist so die Unterweltwege, das kann man nicht verbieten. Das ist wie mit Alkohol in Amerika in den 30er.
Du kannst, oder sogar Gold.
Weil ja, genau, in den USA hatte die Enteignung quasi, die Safes geöffnet wurden und das ist immer eine schlechte Lösung. Aber zum Glück in der freien Welt, sage ich mal jetzt, in den entwickelten Demokratien, ist es undenkbar, dass der Bitcoin verboten wird.
Glaube ich auch nicht. Und vielleicht noch letzte Frage. Eben, ja, die Mehrheit der traditionellen Finanzwelten, gerade auch die großen Institutionen, sind ja noch nicht so weit im Denken, wie du jetzt bist oder wie wir jetzt. Die sind noch auf einem ganz anderen Niveau argumentieren, die eben ja, hohe Energieverbrauch oder irgendwie ja, diese Knappheit ist gar nicht, die kann man auch mit Knopfdruck umgehen, was nicht stimmt. Aber die verstehen halt das noch nicht im Detail. Und viele davon hab ich das Gefühl, wollen es auch nicht wirklich verstehen und haben einfach eine direkte Abwehrhaltung, sind sehr passiv, halt, weil sie auch wahrscheinlich sehen, dass ihr System, das sie halt gebaut haben und sie groß gemacht haben, jetzt bedroht ist. Die Gründe sind vielfältig sicher, ja, aber Fakt ist, dass die großen Banken wie eben UBS, wo du ja eine nahe Beziehung hast, auch Credit Suisse, die du angesprochen hast, die einfach noch wirklich noch keine Anstalten machen, dass die irgendwie bei dieser Bitcoin-Adoption mithelfen werden wollen. Gerade die UBS ist ja krass, also wir sprechen da mit vielen Angestellten der UBS, die selbst eigentlich sicher ein Wallet haben, sicher wahrscheinlich in Relay investieren und so weiter, aber eben wenn ein Kunde sie fragt, ja, was hältst du von Bitcoin, sollte ich etwas Bitcoin mal bevorderen, müssen sie sagen, ich habe keine Meinung dazu. Ja. Die UBS hat keine Meinung dazu. Die UBS distanziert sich.
Ja.
Und das ist eine der größten Banken immer noch der Welt, die größte Bank der Schweiz. Distanziert, der größte Vermögensverwalter auch der Schweiz, distanziert sich einfach von diesem Investment. Klar, jetzt haben wir, das hat viel wahrscheinlich noch am Verwaltungsratspräsidenten gelegen, der jetzt abgelöst wird. Wie siehst du das? Gibt es einfach diese großen Institutionen, werden die einfach nie, gibt es solche, die einfach nie da mitmachen werden? Mhm. Oder geht es einfach noch eine längere Zeit?
Ja.
Oder hast du das Gefühl, dass eben je nach Personal, wenn jetzt da der Verwaltungspräsident, kann es da einen Change geben? Wie siehst du da die nächsten 10 Jahre die traditionellen Finanzinstitute? Weil die haben ja auch noch immer noch sehr, sehr viel Macht. Halt.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist mannigfaltig. Die Antwort ist, zuerst glaube ich, ist der Wissensstand noch nicht da bei allen Entscheidungsträgern, wo sie sein sollte. Man sieht den Bitcoin zum Teil noch als Währung, ja, also nichts wert. Man sieht den Bitcoin als Geldwäsche-Tool oder Gefahr. Das muss man alles ernst nehmen. Und diese Issues kann man lösen. Das ist nicht unlösbar. Man muss es einfach angehen wollen. Und die Angst, da mit etwas Neuem in Berührung zu kommen, reputationsmäßig. Ich denke nicht, dass das an einzelnen Personen hängt, dass etwas, ich meine, JP Morgan, Jamie Dimon ist kritisch, aber die Firma selber ist aktiv im Bitcoin. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Ich gehe davon aus, dass das in 15 Jahren völlig normal sein wird. Man hat früher, nicht bei allen Banken, ein sogenanntes Art Banking gehabt, wo man die sehr reichen Kundinnen und Kunden in der Kunst beraten hat, welche Bilder sollst du kaufen, wer ist gerade hip. Es wird ein Krypto-Banking geben, wo man die Vermögenderen, aber auch generell andere berät, genau auch so wie bei, soll ich jetzt den Picasso kaufen oder den Richter, man dann sagt, Bitcoin oder eine andere Kryptowährung, das wird Standard sein. Mhm. Aber wie auch Gold wird nicht das große Thema sein. Wir werden weiterhin in Aktien investieren, wir werden weiterhin Obligationen haben, Private Equity, das wird nicht verschwinden. Bitcoin wird nicht das größte Asset. Aber es wird ein wichtiges Asset, das in eine gesunde, diversifizierte Portfoliostruktur gehört. Mhm. Das wird in 5 Jahren, wenn man positiv ist, in 10 Jahren Standard sein. Das lässt sich nicht mehr stoppen. Das ist wie eine, wenn man es hätte stoppen müssen, hätte es man vielleicht vor 5 Jahren oder 6 Jahren verbieten quasi müssen sollen. Mhm. Mhm. Jetzt ist es da wie Zahnpasta. Wenn die mal aus der Tube draußen ist, kriegst du sie nicht mehr rein. Mhm. Und das ist Bitcoin. Es ist draußen. Es ist da. Mhm. Du kriegst es nicht mehr rein. Die Genie. Und jetzt muss man es auch nicht verteufeln deswegen oder ein Geldwäschetool dahinter sehen. Das sind alles Sachen, die passiert sind, aber sie haben auch positive Aspekte und auf die muss man sich fokussieren. Und die Compliance-Abteilungen müssen die Angst ablegen, dass jeder, der Bitcoin hat, ein Verbrecher ist. Mhm. Und das müsste man ja bei jedem, der Cash hat, auch sagen, der Adriano hat 10.000 Cash, woher kommt das? Oder irgendwo muss man einfach aufhören und die Menschen als Individuen sehen, die nicht einfach immer als Gangster Verbrecher durch die Welt ziehen. Und Bitcoin ist jetzt einfach ein neues Asset, passt da, fertig, und das gilt zu akzeptieren.
Und das werden die Großen also auch müssen, früher oder später. Also es gibt
ja klar, weil
sonst verlieren sie Kunden.
Kunden und die Generation oder die Leute, die mit Bitcoin aufwachsen, werden dann auch mal in der Geschäftsleitung dieser Banken sitzen und einen anderen Zugang zu diesen Kryptowährungen haben. Mhm. Das scheint mir völlig normal. Mhm. Aber es wird weiterhin in Aktien und in Obligationen investiert werden. Und das ist ja auch okay. Aber ein bisschen Bitcoin hat da Platz als Wertspeicher.
Und wie viel Bitcoin, das ist die letzte Frage, hat dann Platz bei dir in deinem Vermögensportfolio?
Ja, grundsätzlich sage ich immer, zwischen 2% und 5% kann man haben. Im Moment habe ich es nicht. Ich habe keine mehr, so muss ich sagen. Ich habe es immer auch gerne getradet. Mhm. Jetzt spreche ich natürlich gegen mich, oder? Er sagt, man soll es langfristig haben und jeden Monat gleich welche Preise der Bitcoin hat, investieren. Das sehe ich nach wie vor als Sparplan eine coole Lösung. Der Götti-Bub oder das Götti-Mädchen wird uns dann mal danken. Aber ich habe dieses Trading-Blut halt noch in mir. Mhm. Ich war ja mal Devisenhändler. Das bringt man nicht einfach weg. Aber ich sehe, dass da noch mal ein kleines Korrektürchen kommt und dann bin ich wieder dabei.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Adrian. Wirklich ein fantastisches und sehr inspirierendes und einleuchtendes Gespräch. Vielen
Dank. Danke dir, Julian.